Also ich finde, Sie haben das Gleichnis ja sicher noch im Ohr, aber für dieses Gleichnis muss man Jesus einfach feiern. Man muss ihn einfach feiern, schlicht und ergreifend. Einmal für das Gleichnis selbst, aber auch für die Situation, in der er es erzählt. Also nochmal zur Erinnerung, da stehen Männer, von denen Jesus weiß, dass sie absolut von sich selbst überzeugt sind. Überzeugt, mit ihrem Leben auf dem rechten Weg zu sein. Überzeugt auch selbst, gerecht zu sein. Argaut? Überzeugt auch gerecht zu sein und überzeugt vor Gott mit ihrem Lebenswandel absolut bestehen zu können. Und diese eigene Selbsteinschätzung oder die eigene Selbsthochschätzung bringt sie dazu, auf andere herabzuschauen. Schon der Philosoph Friedrich Nietzsche hat mal erzählt oder hat mal darauf hingewiesen, dass wenn man moralisch gut handelt, man immer in der Gefahr steht, auf den anderen herabzugucken, der nicht so handelt wie man selbst. Sich selbst für gut und den anderen für gering zu halten. Sich selber auf die Schulter klopfen und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das ist das in diesem Moment, was Jesu Widerstand erregt. Jesus erkennt und benennt menschliches, ja, wie soll ich das jetzt mal sagen, menschliche Fehlhaltungen oder Fehlhandlungen. Und diese, das erkennt man nicht sofort, aber diese Fehlhaltung, die diese Männer da begehen, ist eine dreifache. Sie verhalten sich falsch gegenüber Gott. Und weil sie sich falsch gegenüber Gott einschätzen und verhalten, überschätzen sie sich selbst und achten den anderen, der nicht so ist wie sie, gering. Und darauf reagiert Jesus. Und dann, und das finde ich ja so genial, dann erzählt er mit knappsten Worten eine Geschichte, die so treffend und so aussagekräftig ist, dass man ihn für so viel Geistesgegenwart, da muss ja erst mal drauf kommen. Also ich hätte das nicht gepackt. Aber für so viel Geistesgegenwart muss man ihn einfach bewundern. Das muss man erst mal so hinkriegen, ne? Und diesen Schluss des Gleichnisses erzählt Jesus mit so einer, ja, wie soll ich es mal sagen, mit so einer endgültigen göttlichen Gewissheit, ich sage euch, sagt er, dieser kehrt als Gerechter, also der Zöllner, kehrt als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und dabei erzählt Jesus dieses Gleichnis so dicht, dass man dabei, wenn man das verstehen will, richtig verstehen will, auf jedes Detail gut achten muss. Dann machen wir jetzt mal. Jesus nimmt ja für sein Gleichnis zwei Protagonisten. Zwei Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Diese Pharisäer damals, die sind für ihre Frömmigkeit sowohl bekannt als auch anerkannt. Und sie leben das, was Jesus auch lebt. Da gibt es gar nicht so einen Unterschied. Es geht beiden, Jesus wie den Pharisäern, um die Heiligkeit oder Heiligung besser des Alltags. Der Glaube ist nicht nur etwas für den Sonntagvormittag zwischen 10 und 11 mit dem Gang zur Kirche oder bei dem Juden am Sabbat mit dem Gang in die Synagoge oder in den Tempel. Der Glaube mit seinen religiösen Vorschriften prägt das ganze Leben eines Pharisäers im Alltag. Und weil das Leben des Menschen im Alltag prägt, heiligt es auch diesen Menschen, der diese Vorschriften hält. Aber der Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern, es gibt ja einen Unterschied. Der Unterschied scheint zu sein oder ist sogar, dass Jesus dem Leben vor der Vorschrift Vorrang geht, während der Pharisäer darauf beharrt, dass die Vorschrift eingehalten werden muss. Man merkt das immer an Jesus, an Jesu Heiligung am Sabbat. Da gibt er dem Leben vor der Vorschrift Vorrang. Und die Pharisäer wollen mit ihrer Frömmigkeit noch ein weiteres erreichen. Und da sind sie ebenfalls ganz dicht bei Jesus. Sie wollen nämlich die religiöse Erneuerung des eigenen Volkes. Die religiöse Erneuerung des eigenen Volkes, des Gottesvolkes. Und die Pharisäer sind geachtet für ihre konsequente Frömmigkeit. Und wenn Menschen das so hinkriegen, so fromm zu leben und das durchgehend im Alltag zu leben, dann sind sie auch geachtete Leute. Aber das sind die Zöllner, ganz im Gegenteil, absolut nicht. Die Zöllner sind ja auch Juden, jüdische Mitbürger, aber sie stellen sich der damaligen römischen Besatzungsmacht zur Verfügung, um für sie den Zoll einzutreiben. Wenn wir jetzt, fällt mir ja jetzt gerade so ein, aber wenn wir jetzt die Grenze von Vierel verlassen und da steht einer und knöpft uns gleich 10 Euro ab, dann hat der auch nicht gerade unsere Sympathie. Also so ist das, die Zöllner haben schon allein, weil sie den Zoll eintreiben, nicht die Sympathie der jüdischen Bevölkerung. Und dabei händeln die Römer die Sache folgendermaßen. Ein Zöllner muss der römischen Behörde einen festen Betrag an Zoll zahlen. Sagen wir mal 10 Denar. Das ist festgelegt. Was der Zöllner aber dem Zollgeber, dem Bürger abnimmt, das steht ganz im Belieben des Zöllners. Der kann nehmen, was er will. Der kann dann auch 20 Denar nehmen. Oder 11 oder 12. Dass dieses System der Willkür natürlich Tor und Tür öffnet und dass die Zöllner sich auf Kosten der Bürger bereichern, ist irgendwie logisch. Das ist systemimmanent. Und dass die Bürger und Bürgerinnen damals einen regelrechten Hass auf die Zöllner haben, kann man auch verstehen. Und sie gelten als gewinnsüchtig und als sture Typen. Und das ist nie gut. Das ist nie gut. Und selbst die Römer, für die sie arbeiten, finden die Zöllner unsympathisch. Wer schon mal in Jerusalem war, weiß, der Tempel liegt etwas erhöht und darum erzählt Jesus auch, dass sie hinaufsteigen müssen. Im Zentrum des Tempels befindet sich das Allerheiligste und das Allerheiligste wird einmal im Jahr am Tag der Versöhnung am Yom Kippur von dem Hohepriester aufgesucht, sonst geht da keiner rein. Das ist eben so heilig, dass da sonst keiner reinkommt. Aber es gibt im Tempelbereich einen Vorhof für Männer. Es gibt auch einen Vorhof für Frauen. Aber diese beiden treten in den Vorhof der Männer. Und da gibt es einen Unterschied, weil der Pharisäer mit der Überzeugung der eigenen Gerechtigkeit und mit der Überzeugung der eigenen Frömmigkeit stellt sich so dicht ans Allerheiligste, wie das nur eben möglich ist. Und er nimmt, das kann man sich vielleicht mal so richtig so vorstellen, er nimmt mit seiner Präsenz den ganzen Raum ein, füllt den Raum sozusagen aus. Füllt diesen Raum mit Selbstüberschätzung und Selbstverliebtheit. Und weil das so ist, merkt er überhaupt nicht, dass er tatsächlich demjenigen den Raum nimmt, dem es gehört, dem er gehört. Das ist Gott. Er macht sich selber groß und verdrängt Gott. Und ich glaube, das ist immer so. Je größer sich ein Mensch selbst macht, desto kleiner wird Gott, bis er sozusagen den Raum verlässt. Das ist ein geistliches Gesetz. Ich mache mich größer, als ich tatsächlich bin, und kleiner wird Gott, bis er ganz geht. Der Zöllner, der steht von fern, so erzählt Jesus. Der steht ganz, ganz hinten im Vorhof der Männer und der macht sich klein. Und er traut sich nicht mal, die Augen zum Himmel zu heben, was beim Gebet üblich ist. Beide beten. Und wenn ihr genau hingehört habt, dann macht der Pharisäer dabei viele, viele Worte. Und der Zöllner sagt einen einzigen Satz. Und im griechischen Urtext steht über den Pharisäer geschrieben, der Pharisäer betete bei sich selbst oder er betete zu sich selbst, könnte man sogar übersetzen. Er führt ein Selbstgespräch. Und wenn er dabei die Vokabel Gott benutzt, dann ist das Routine. Aber zu Gott betet er leider nicht. Der Name Gott wird bei ihm zu einer reinen Worthülse, weil er entweder gar nicht mit Gott spricht oder umgekehrt, weil Gott einfach nicht hinhört. Ich bin davon überzeugt, dass Gott für ein solches Gebet schlicht nicht erreichbar ist. Eigenruhm und die Verachtung anderer haben in einem Gebet nichts zu suchen. Dafür hat Gott schlicht keine Ohren. Und sein Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen da, die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher. Oder, dann zeigt er mit dem Finger auf den Zöllner, auf diesen Zöllner dort. Mit ein bisschen Wohlwollen könnte man ja noch das so verstehen: Gott, ich danke dir dafür, dass du mich im Leben davor bewahrt hast, auf die schiefe Bahn zu kommen. Okay? Könnte man. Das wäre ein wahres Dankgebet gewesen. Aber er schaut ja mit seinem Gebet verächtlich auf den anderen herab. Und dann zählt er seine frommen Leistungen auf. Er fastet zweimal die Woche, alter Schwede. 2 Tage die Woche nichts essen, nichts trinken, das ist heftig. Also ich krieg's nicht hin. Die Tora fordert einen Juden auf, einmal im Jahr am Versöhnungstag, am Yom Kippur, zu fasten. Und nachdem der Tempel zerstört ist, kommt ein zweiter Fastentag dazu, nämlich als Gedenktag an diese Zerstörung. Und unser Pharisäer leistet religiös mehr, als die Vorschrift überhaupt erfordert. Und mehr als der Rest der Bevölkerung sowieso. Und Gleiches gilt auch bei der Abgabe des Zehnten. Die Abgabe des Zehnten ist ja für die Bewirtschaftung des Tempels gedacht. Und er gibt den Zehnten, wenn man genau hingehört hat, dann hat Silke gelesen, er gibt den Zehnten auf alles, was er erwirbt. Auf das, was er einnimmt, gibt er sowieso den Zehnten. Aber bei dem, was er erwirbt, gibt es ja einen Vorbesitzer. Und ob dieser Vorbesitzer seinen Zehnten auf dieses Produkt schon gegeben hat, geleistet hat, kann er nicht wissen, nicht sicher wissen. Und deshalb zahlt er vorsichtshalber den Zehnten nochmal. Klar, ne? Also, er will sich hundertprozentig sicher sein, dass er das Gesetz, die Vorschrift erfüllt. Und damit erwähnt er von den frommen Leistungen gerade die, die ihn sozusagen über die Masse herausheben. Und damit stellt er sich selbst als Person über die anderen, die er sowieso gering schätzt, aber auch nochmal über die Massen. Er dankt und lobt dabei ja nicht Gott. Er dankt und lobt sich selbst. Und das im Tempel. Und der Tempel ist der zentrale Ort eines Volkes oder des Volkes der Juden, in dem Gott gedankt und er gelobt wird. Aber der Pharisäer, erzählt Jesus, macht aus seinem Gebet, aus seinem Dank eine Selbstshow, eine Selbstinszenierung. Eigenlob statt Gotteslob mit der Verachtung anderer Menschen. Und das trifft Jesu Widerstand. Das trifft Jesu Widerstand. Gott erwartet anderes. Und was? Der Zöllner schlägt sich zum Zeichen der Trauer, das ist ein Zeichen der Trauer, wenn man sich dort an die Brust schlägt, zum Zeichen der Trauer an die Brust und betet einen einzigen Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Das kann man nur beten, wenn man seine eigenen Verfehlungen kennt, wenn man um seine Versuchungen weiß, wenn man seine eigenen Begierden im Blick hat, wenn man weiß, ich bin tatsächlich als Zöllner gewinnsüchtig und ich bin auch ungerecht. Ich habe meine dunklen Seiten, aber daraus macht der Zöllner keinen Hehl. Er sieht an sich selber, was der Pharisäer in seiner Selbsteinschätzung und in seiner Selbstgerechtigkeit überhaupt nicht mehr in den Blick kriegt. Er kann gar nicht sehen, dass er selber auch ein Sünder ist. Wer eine so hohe Meinung von sich selbst hat, der ist nicht mehr in der Lage, sich selber realistisch einzuschätzen. Das kommt ihm nicht mehr in den Blick. Aber ganz anders der Zöllner. Der kommt demütig in den Tempel. Er kommt demütig in den Tempel, weil er Vergebung sucht und weil er Versöhnung will. Und ja, nicht nur will, sondern weil er die Versöhnung sogar braucht. Und das lobt Jesus. Und das stellt Jesus positiv, genial dar. Wunderbar. Bei dem Philosophen Jürgen Werner habe ich den herrlichen Satz gefunden: Demut ist, wenn man sich als angenommen annehmen kann. Bisschen kompliziert, ne? Ich sag's nochmal. Wenn man sich selber als angenommen annehmen kann, dann ist das Demut. Ich würde sagen, wie wahr. Der Zöllner kommt ja mit nichts anderem als mit seinen Verfehlungen, mit seinen dunklen Seiten und mit der Bitte um Vergebung und Versöhnung. Und er geht, so Jesu göttliches Wort, er geht von Gott gerechtfertigt in sein Haus zurück. Von Gott selbst gerecht gesprochen. Von Gott selbst gerecht gesprochen. Und er kann sich selbst als den Menschen annehmen, der er ist. Er kann sich als den Menschen annehmen, der er wirklich ist. Nicht der er sein möchte, sondern der er ist, der er tatsächlich ist. Und er kann das, weil er mit dem Wissen aus dem Tempel geht, dass Gott ihn, den Zöllner und Sünder, angenommen hat. Das ist der Unterschied. Als von Gott angenommen, kann er auch zu sich selber Ja sagen und kann sich selbst annehmen. Und der Zöllner versteht es, sich selber mit den liebenden Augen Gottes zu sehen. Der Zöllner versteht es, sich mit den liebenden Augen Gottes zu sehen. Und das hat der Pharisäer überhaupt nicht notwendig, nicht nötig. Wer aber vor Gott auf seine eigene Hochschätzung pocht und seine frommen Leistungen aufzählt, der hat Gottes Ohren nicht. Und darum Jesu endgültiges Wort: Ich sag euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und da muss man ja eigentlich schon sagen, schon der eigene, nüchterne Blick auf uns selbst und auf unsere dunklen Flecken sollte uns davor bewahren, auf irgendeinen anderen herabzusehen oder auf irgendjemanden, wie auch immer er leben mag, mit dem Finger zu zeigen. Und zu wissen, dass wir selber es sind, die aus der Vergebung Gottes und mit der Versöhnung Gottes und von der Barmherzigkeit Gottes leben, sollte uns davor bewahren, selber überheblich zu sein oder zu werden und geringschätzig oder hartherzig auf andere herabzuachten. Und eines andere auch noch, wir sollten auch darauf achten, dass unsere Gebete Gott nicht als leere Worthülse benutzen. Jesus wählt damals diese beiden, den Pharisäer und den Zöllner, zu Protagonisten seiner Geschichte, weil er gerade zu seiner Zeit damit den scharfen Kontrast zwischen dem einen und dem anderen deutlich machen konnte. Aber das, was Jesus damit sagen will, gilt ja nicht nur denen, die damals da stehen, sondern das gilt auch uns. Und deshalb sagt dieses Gleichnis uns, verbiete es dir, dich zu über- und andere gering zu schätzen. Überleg dir einmal, wer für dich heute eigentlich der Zöllner ist. Und wenn du das gefunden hast, dann korrigiere dich. Korrigiere deine Meinung über ihn oder über sie. Und achte auf dich, wo und wann du dich selbst über andere erhebst. Es gibt nach Jesu Worten auf dieser ganzen Erde keinen einzigen, über den du dich erheben dürftest. Und es gibt auf dieser ganzen Erde keinen einzigen, den du geringschätzen könntest. Jetzt noch zum Schluss ein Wort zu den Pharisäern. Jesus nimmt ja einen von ihnen als Protagonisten des Gleichnisses. Er spricht, und wichtig ist zu hören, er spricht von einem einzigen, von diesem einen Pharisäer, der sich selber überschätzt. Er spricht damit nicht von allen Pharisäern. Aber im Laufe der Geschichte ist leider der Pharisäer zu einem antisemitischen Synonym für Heuchelei und Selbstgerechtigkeit geworden, bis hin zum Kaffee mit Schlagsahne und Rum. Ne? Den nennt man auch den Pharisäer. Aber das wird ihnen nicht gerecht, weil, das muss man historisch so sagen, Pharisäer sind Menschen gewesen, die sehr, sehr ernsthaft versucht haben, ihren jüdischen Glauben im Alltag zu leben und sich selbst und den Alltag dadurch zu heiligen. Und damit sind sie Jesus sehr, sehr nahe. Und nicht von ungefähr ist es so, dass Jesus sich in den Evangelien immer wieder gerade mit ihnen, mit den Pharisäern, auseinandersetzt. Und diese Gleichsetzung mit Selbstgerechtigkeit und Heuchelei hat kein Pharisäer, aber hat auch kein Jude verdient. Und an diesem bösen Spiel dürfen wir als Christen uns nicht beteiligen. Das muss einmal so deutlich gesagt werden, weil sich in unseren Tagen wieder so etwas wie ein böser Antisemitismus breit macht. Weil Jüdinnen und Juden in unserem Land um ihre Sicherheit fürchten müssen und weil jüdische Künstler und Künstlerinnen von Veranstaltungen ausgeschlossen sind, einfach nur deshalb, weil sie Juden und Jüdinnen sind. Und das ist das Letzte, absolut das Letzte, was Jesus mit seinen Worten gewollt hätte. Amen.